Hallo ihr Lieben, jetzt ist es ja schon wieder einige Wochen her, dass ich hier den letzten Podcast online gestellt habe. Ja, die Zeit verfliegt einfach. Unglaublich. Man denkt immer so, was? Das war doch erst vorgestern. Nö, ist schon wieder 3 Monate her, so gefühlt. Aber es liegt einfach daran, ich habe immer so viel zu tun. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, so ein Tag bei mir bräuchte mindestens 28 Stunden und dann wäre wahrscheinlich immer noch nicht so ausgefüllt, wie ich das gerne hätte. Aber ich beschwere mich nicht. Alles gut, alles positiv. Um es kurz zu machen, ich habe mir einen neuen spannenden Gesprächsgast eingeladen. Luca Rexigel, ein junger Münchner Künstler, den ich unfassbar spannend finde und auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag. Der ist einfach inspirierend, ja. Das ist so ein Youngster, der was bewegen will und der so vielseitig ist, so viele Talente hat und so offen ist für Neues und neugierig aufs Leben. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ein toller Gesprächsgast einfach, ja. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch gar nicht mehr drum herum reden. Der wird jetzt hier gleich klingeln und dann geht's auch schon los. Und euch wünsche ich jetzt einfach mal viel Spaß beim Zuhören und spitzt eure Lauscher.
So, auf geht's.
Bam. Kuss, Liebe, Sex, Glitz, wozu? Power, Liebe, Mut, warum? Krise, Tränen, Angst, wieso? Wahnsinn, Schwachsinn, Herzschmerz, Punkrock. Freundschaft. Klartext. Ja. Früher. Später. Kids. Heute. Morgen. Zukunft. Herz. Limit. Freiheit. Träume. Hoffnung. Niemals. Augenblick. Fantasie. Musik. Rock'n'Roll. Bam.
1, 2, 3, 4. Na 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 na. Hallo.
Der beste Podcast-Start ever, Luca. Würde ich jetzt mal hier so sagen. Normalerweise irgendwie versuche ich hier immer mit dem Intro da irgendwie rein zu führen, ne, in das Gespräch. Aber du machst es einfach auf deine Art.
Ja, das heißt Zufall.
Aber ich glaube, du machst eh hier alles auf deine Art in deinem Leben. Aber da kommen wir eh noch dazu. Ich glaube, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal erzählen, wer du bist, weil das ist ja irgendwie trotz allem immer das Spannendste am Anfang, damit man sich so ein bisschen einen Eindruck machen kann von dir. Wir zwei haben uns kennengelernt auf der letzten Stroke. Ich bin plötzlich neben dir gestanden in dem Raum, wo du ausgestellt hast mit deiner Crew und vor mir stand plötzlich so ein junger, gut aussehender, energetischer Mann. Nein, wirklich, der mich nicht nur umgehauen hat, sondern der mir sofort so ein positives Gefühl auch vermittelt hat. Und was ich an dir am spannendsten fand, du bist so offen. Du bist so unglaublich offen und das strahlst du auch aus. Du hast da wenig Berührungsängste, ne? Also auch mit Fremden oder anderen Menschen oder so. Und man merkt sofort, da steht einfach ein unglaublich lieber, herzlicher, guter Mensch. Also das ist einfach diese Ausstrahlung gewesen. Und ich fand es umso spannender, weil du ja meiner Tochter die Hand hingestreckt hast und ihr Hallo sagen wolltest und sie erstmal gar nichts damit anfangen konnte, weil das wirklich eine Geste ist, die gar nicht mehr so oft vorkommt, gell?
Das stimmt, ja.
Dass man das macht, so, das ist die Höflichkeit, die haben wir mal gelernt.
Ja, schon. Also ich habe es auf jeden Fall beigebracht bekommen. So, hey, grüß die Leute, schau den Leuten in die Augen.
Ja,
und,
genau.
Ja, sei offen, das ist, glaube ich, so, dass sei wirklich offen für alles.
Ja, stimmt, da müsste ich diese Attitüde auch noch irgendwie hinzufügen. Du bist auch noch so wohlerzogen.
Ja, echt? Ja. Kennen wir uns so gut schon.
Genau. Jetzt, Luca, erzähl einfach mal ein bisschen was von dir und zwar wirklich so voller Name und dann auch so, was du dir momentan auf die Fahne schreiben würdest, was du eben machst. Also wie gesagt, was gerade so der Stand der Dinge ist, was du quasi oder wie du dich bezeichnen würdest gerade, ne? Auch beruflich oder auch in deinem Werdegang oder so. Wir können ja mal damit irgendwie, finde ich, anfangen.
So mit meinem Werdegang?
Ja.
Also ich bin Luca Antonio Rexigel.
Was für ein Name.
Ja, genau, wie man den auch immer aussprechen will. So, da habe ich schon ganz viele verschiedene Sachen gehört.
Ja.
Und weiß dann irgendwann gar nicht mehr selber, okay, wie spreche ich das eigentlich selber aus? So, aber Ja, ich würde sagen, Rexigel ist das, was immer verwendet wurde. Und immer, wenn irgendwas anderes gesagt wurde, dann habe ich eher gedacht, so, hä? Nee, da ist irgendwas falsch.
Ja.
So, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich meinen Ausweis oft zeigen muss.
Ja, mir ging das ja auch so, als ich deinen ganzen Namen gelesen habe. Also unabhängig, dass wir schon festgestellt haben, deine Tante ist mir ein Begriff, ne, weil die ja Stylistin ist.
Ja, genau. Das ist mir schon öfter mal in München passiert.
Genau, und ich eben, wie gesagt, mir dachte, also den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Aber am Anfang denkst du auch, es ist ein Künstlername, ja. Das ist doch kein echter Name.
Es ist mittlerweile ja auch sozusagen der Name, den ich für die Kunst verwende irgendwie.
Ja. Ne? Aber das, wie gesagt, da können wir ja auch gleich einsteigen. Ne? Du bist Künstler, könnte man das so sagen?
Genau.
Ja?
Doch, würde ich auf jeden Fall so behaupten.
Und ich sitze ja direkt vor dir, das wissen die anderen nicht. Du bist wirklich noch blutjung. Du bist 24, ja?
Also, ja, genau.
Und mit 24 konnte ich zum Beispiel jetzt von mir noch gar nicht groß sagen, was ich bin, aber... Mhm. Bei dir war das schon immer klar, in welche Richtung du mal gehst oder wie fing das an? Vielleicht kannst du da ein bisschen mal was erzählen. Wie bist denn du groß geworden?
Also ich bin eigentlich schon immer mit Künstlern auch groß geworden. Mhm. So, also ich habe mit meiner Mutter in München in WGs gewohnt. Sie war immer so in der Subkultur unterwegs, in der Kreativszene hier. Und deswegen wurde ich da so ein bisschen reingeboren.
Ja, und das färbt natürlich auch ab.
Auf jeden Fall. Ich habe einfach von Anfang an so diesen Gedanken mitbekommen, so hey, tu, was du am liebsten tust, mach, was du am liebsten machst und gar nicht so, okay, du musst jetzt irgendwas Bestimmtes aussuchen, sondern das entwickelt sich so, was du machen willst, was du tust. So.
Klar, und wenn du dann in deinem Umfeld groß wirst mit lauter so Freigeistern und wahrscheinlich auch irgendwelchen Menschen, die halt ihr Ding machen, weißt du, dann...
Ja, da hat dann jeder immer irgendwas so zu tun. So. Ja. So, alle sind so, keiner hat Freizeit, sondern jeder muss immer gerade irgendwie ein Bad mit Mosaik auslegen oder einen Tonofen bauen oder der andere hat seine Bienen und was auch immer. Jeder hat immer die ganze Zeit irgendwas... Wie so eine Katze, die über so eine Wiese stolziert. So. Ja. Die ist immer ganz wichtig.
Ja.
So. Jeder hat das muss so, gerade sein.
Ich wollte gerade sagen, jeder hat so sein Projekt.
Genau.
Und dann ganz normal Schule gemacht. Hast du Abitur gemacht? Oder?
Ja,
ja,
tatsächlich.
Ja? Ja. Stell dir vor. Dann. Nicht mal vorher abgebrochen. Nee, hätte ich dir jetzt aber auch zugetraut.
Ja, also meine Mutter wollte, dass ich auf die Waldorfschule gehe. Das war ja ganz wichtig.
Mhm.
Das hat sie irgendwie... geschaut, dass das funktioniert. Ich bin dann auf eine Schule gekommen, die sozusagen an dem Tag, wo ich dort hingekommen bin, gegründet wurde. Saßen dann damit
also eine Waldorf.
Genau.
Ja.
In Wolfratshausen war die damals in der alten Polizei, im alten Polizeigebäude.
Mhm.
Da waren im ersten Jahr auch noch oben die alten Zellen oder zumindest die Zellenräume da. Also die Gitter waren nicht mehr da, aber so es hatte noch so diesen Polizeiflair so und zwar so ganz...
Sehr spannend auch für einen Waldorf. Also,
für Waldorf, genau, oder? So eine alte Polizei.
Dieser Spirit genau, und dann eben in so einem Gebäude.
Mhm. Mittlerweile ist das auch so eine Kreativwerkstatt geblieben. So.
Mhm.
Und da wird ja immer noch viel so Kunst mit Kindern gemacht und so. Und weil wir also die Schule ist dann im Laufe der Jahre, wo ich da war, immer wieder umgezogen. Es gab da viele, viele, viele Auf und Abs.
Aber würdest du im Nachhinein sagen, hat dir auch gut getan? Oder ich meine, gut, ich glaube, das kann man dann wahrscheinlich überhaupt nicht beurteilen, wenn man nicht mal auf einer anderen, weißt du, auf einer staatlichen Schule war.
Doch, ich glaube schon.
Ja?
Also, das hat mir sehr gut getan. Also ich habe das Gefühl, ich wäre auf einer anderen Schule untergegangen. So, weil ich hatte selbst auf der Waldorfschule große auch Probleme irgendwo, was einerseits die schulischen Leistungen anging, weil ich einfach... es hat mich einfach nicht interessiert, das meiste. Ich wollte raus, ich wollte in die Natur, ich wollte Kunst machen, ich wollte malen, ich wollte Musik machen, singen, irgendwas machen, wo ich Lust drauf habe. Ich habe mich immer sehr für naturwissenschaftliche Sachen interessiert.
Mhm.
Also Physik, Chemie, Biologie, das waren total meine Fächer. Aber so, also auch wenn ich jetzt mich sehr viel mit Sprache beschäftige, so Vokabeln lernen zu Hause bei 30 Grad.
Ja gut, ganz ehrlich. Das ist egal, ob du auf einer staatlichen Schule bist oder,
ja, klar, natürlich.
Oder deinen Namen tanzt auf der Waldorf. Ja, also wie
nicht
gesagt.
So diesen extremen Druck. Ja. So, genau. Und selbst so im Nachhinein würde ich sagen, selbst Sachen wie Eurythmie und so weiß ich sehr zu schätzen jetzt, weil du so ein sehr extremes Rhythmusgefühl bekommst und auch einfach mal was anderes machst an so einem Schultag. So.
Ja, ja.
Du hast jetzt nicht irgendwie 2 Stunden Mathe, 2 Stunden Englisch, sondern dann ist zwischendrin mal so eine Stunde Bewegung, auch wenn die ganze Klasse nur Scheiße baut, irgendwie so, trotzdem ist so was anderes. Da ist ein Pianist, der spielt live dann irgendwie Klavierstücke auf beste Art und Weise und man lernt da sehr viel, was man sonst noch so tun kann in seinem Leben.
Ja, ich glaube, wie gesagt, da bist du bestimmt gut aufgehoben gewesen und ging dann direkt nach der Schule. Wie ging es dann weiter? Ja, weil, wie gesagt, um es vielleicht so zu sagen, ich habe dich ja eben jetzt schon mal in dem Stadion kennengelernt, dass du ja schon als schaffender Künstler was machst und auch ausstellst. Du bist ja auch in der Künstlervereinigung in München, die sich Broke nennt, Broke Today.
Mhm.
Da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Das ist eben so, wie ich dich kennengelernt habe, aber da war ja auch noch irgendwie was dazwischen, ne? Zwischen Schule und dem, was du jetzt heute machst, ne?
Also zwischen,
wenn ich jetzt rechnen kann, auf jeden Fall so 5 Jahre, würde ich mal so
zwischen
sagen.
Zwischen Schule und Broke Today war auf jeden Fall was dazwischen. Aber so, also ich glaube, so Kunst habe ich schon so, bevor ich überhaupt in die Schule gekommen bin, schon gemacht und habe das auch nie aufgehört. Bestimmt gab es dann mal in der Pubertät irgendwie eine Zeit, wo ich das dann vernachlässigt habe oder weniger gemalt habe. Aber so dieses sich kreativ ausdrücken, ob es auf der Bühne ist, ob es auf einem Blatt Papier ist oder im Hausaufgabenheft oder so, das oder ob ich irgendwelche Blumen zusammenklebe, was auch immer, das musste ich immer machen. So, das
muss
das,
raus.
Das muss, ob ich an der Bushaltestelle gerade warte oder so, ich kann auch nicht ruhig bleiben. So.
Ja, ich glaube, deswegen hat es auch zwischen uns gleich so gematcht, weil wir da sehr ähnlich sind. Ne? Wir sind da wirklich sehr ähnlich. Wir sind zwei, die sich eben anschauen, die sich in die Augen schauen, sich ziemlich schnell erkennen. Ich glaube, dass Menschen
so,
sich da
eh... So ja, auf einer ziemlich gleichen Wellen.
Genau, und man ist da irgendwie so auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass wir die so kreativ denken und auch so offen mit dem Leben umgehen, so neugierig auch und so, weißt du, so auch so ja, lebenshungrig.
Das haben wir schon öfter gesagt, so dass ich so neugierig bin oder so.
Wir erkennen uns.
Genau.
Ja. Und
auch der Tab dabei ist.
Genau. Ja, ja. Nee, also das, wie gesagt, das kann ich schon auch so nachvollziehen. Bei mir war das auch immer so. Ich habe immer irgendwas gemacht, also immer kreativ. Ich habe immer auch was gemalt. Ich war musikalisch. Ich habe Instrumente gespielt. Ich war auch aber schon immer sehr sportlich, also draußen vor allem. Also ich bin jetzt noch nie der Typ gewesen, der jetzt ins Fitnessstudio geht, sondern ich muss raus, ich brauche irgendwie, weißt du, so, ich brauche die Bewegung, die frische Luft. Ja, ja, wir haben hier schon festgestellt, so in unseren Gesprächen, die wir schon im Vorfeld geführt haben, Skateboarden, Skifahren, Surfen.
Ich habe alles ausprobiert.
Alles.
American Football.
Ja, ich auch, ich habe Baseball habe ich gemacht, Baseball, da war ich 15, okay, ja, ist so geil. Ich war in der Damen-Baseball-Mannschaft von Weilheim.
Echt geil, okay, ich hab einen Baseballschläger, aber ich habe noch nie Baseball gespielt.
Und ich war wirklich auch, ich war sogar Werferin. Also wie gesagt, ich habe auch Football, habe ich ausprobiert.
Ja, das habe ich länger mal gemacht bei den Munich Rangers gespielt. Das war sehr cool.
Ja, also wie gesagt, war auch eine der wenigen Frauen, die das gespielt hat oder gemacht hat. Also ich war auch schon immer eine, die super neugierig war und dann einfach sich mitten reingeschmissen hat.
Ich finde es auch so interessant, dann so was Neues anzufangen und dann so, wenn du wirklich so körperlich, also von der Koordination oder so gar nicht irgendwas hinbekommst und so nach 3 Monaten, wenn du dich so ein bisschen reingebissen hast, merkst du plötzlich so, hey, total krass, wo stehe ich jetzt plötzlich? So,
ja.
Klar, ich bin jetzt kein Profi, aber...
Ich finde das auch, mir geht das vielleicht auch so, wie gesagt, wir haben uns ja da auch letztens drüber unterhalten, als ich bei eurem Event da war in der Broke, weil ihr ja wirklich in eurer Location auch da noch einen Boxring stehen habt, ja?
Ja.
So geil, und wir dann da auch noch drauf gekommen sind, dass wir beide boxen, ja? So, so cool. Und da habe ich mir aber auch...
Hat mein Leben verändert,
Boxen. Ja, meins auch.
Richtig.
Meins auch.
Mein Leben, meine Persönlichkeit.
Meins auch.
Alles ist kompletter Gamechanger, der Sport.
Erzähl mal, was bei dir da so, wir können ja einfach hier weiterreden, muss ja jetzt nicht in der Kunst hängen bleiben, weil es mir nämlich genauso ging. Erzähl mal, warum das so bei dir war?
Warum?
Also Boxen. Bei mir hat es ganz, ganz viel eben nicht nur körperlich gemacht, sondern auch mit wirklich, weil du bist so krass im Einklang mit deinem Kopf.
Genau, du lässt alles raus. Wir haben ja vorhin auch schon mal kurz über so Emotionen geredet, so, dass man wirklich auch Emotionen, egal ob sie positiv oder negativ sind, so nicht in sich so reindrücken und reinfressen darf, sondern wirklich so, die müssen raus.
Ja.
Und wenn es was Voll Schlechtes Gas. Ist oder was Positives, das muss raus. Du musst fühlen, egal in welche Richtung. Und ich glaube, also Boxen ist einfach so ein extrem ehrlicher Sport. So, du merkst einfach am Montag im Training, so, hey, okay, ich war irgendwie Samstagabend weg und es wurde ein bisschen länger. So, und dann habe ich nicht gut gegessen. Yeah. Oder du merkst, okay, ich war halt letzte Woche nur dreimal im Training und nicht zweimal. Jetzt kriege ich halt im Sparring auf die Fresse. So, yeah. Du merkst einfach sofort, du kannst es nicht faken beim Boxen. Du kannst nicht so tun, als ob. So, sondern
du kannst gar nichts faken.
Du zeigst sofort,
du,
so,
du musst so konzentriert sein und du musst so fit sein und du musst dich so spüren. Und jede Bewegung ist entweder ein Match oder keine. Und wenn,
Fokus ist ein gutes Stichwort.
Ja, Fokus, total.
Wenn du nicht fokussiert bist im Training, gerade auch wenn du mit Anfängern trainierst oder so, dann, und du bist nicht fokussiert, dann tust du sofort dir weh, hast einen Finger im Auge oder irgendwas. Du musst wirklich bei der Sache sein.
So. Und das tut, finde ich, vor allem in der heutigen Zeit so gut, weil wir ja so überlastet sind, weißt du, so mit dem, was wir den ganzen Tag um uns rum haben und auch ständig mit so vielen Dingen auch abgelenkt sind, ja, und auch eigentlich gelernt haben, dass wir mindestens 5 Sachen gleichzeitig machen müssen, um überleben zu können, weißt du, was ich meine? Und dann bist du mit so einem Sport beschäftigt oder auch mit dir beschäftigt, wo du dich auf gar nichts anderes konzentrieren darfst in dieser Sekunde, sondern du musst 100% dabei sein und du spürst jede Faser, ja, und du bist auch wirklich total gekickt, ja, und das ist zum Beispiel das, was mich daran wahnsinnig flasht. Ja, ich liebe es auch. Also es ist mittlerweile mit einer meiner liebsten Sportarten.
Also bei mir ist es Nummer 1.
Ja.
So. Und was auch nochmal schön ist, ist was auch sich bei mir in der Persönlichkeit geht es bei mir dann auch total, mir fällt es total leicht, Sachen anzusprechen. Ob es bei einem Freund ist, ob es bei meiner Freundin ist, ob es im Kollektiv ist, mit einem Arbeitskollegen oder mit irgendjemandem, mit dem man zu tun hat, wirklich ruhig und gelassen und nicht als Vorwurf oder als Angriff auf die andere Person einen Punkt, der einen selber stört, anzusprechen oder ein Problem, welches man sieht. Und der Person wirklich dabei in die Augen zu schauen und zu sagen so, hey, ich stelle mich hinter mich und hinter meine Emotionen oder was ich fühle und kann wirklich aussprechen, dir gegenüber, was ich fühle. Nicht, weil ich dich angreifen will, sondern weil ich will, dass das in unserer Beziehung geklärt ist und dass wir weitermachen können, nach vorne kommen.
Kam das aber dann durch den Boxtrainer oder das Mindset, was ihr da vermittelt bekommt oder was du vermittelt bekommen hast? Oder,
also sowohl als auch, glaube ich. Einerseits durch Rox, meinen Trainer, der eben diesen Boxclub hat und das eben auch ich da auch viel so aus, das geht eigentlich um die Kids in Togo dort und dieser Boxclub ist in Togo.
Ja. Ich weiß, wir haben uns ja letztens drüber unterhalten, als ich bei euch war, ne?
Auch da so dann Werte von dort auch zu lernen oder und auch einfach zu sehen, so hey, beim Boxen ist es auch einfach so, gerade wenn du jetzt mit Leuten boxst, die du sehr gut kennst, so wenn da was unausgesprochen zwischen dir und der anderen Person ist und du machst ein Sparring miteinander, also danach, da kann man dann gar nicht mehr so wirklich irgendwie sauer auf sich sein, weil dann, das ist dann ganz klar danach einfach so, hey,
wir haben es jetzt ausgeraucht.
Wir haben es ausgeraucht und jetzt können wir noch ein bisschen drüber sprechen oder so. Und das tut einfach gut. Also ich empfehle das auch jedem Team, auch wenn man arbeitet oder so.
Sollen alle mal eine Runde boxen.
So eine kleine Boxrunde, so auf Spaßbasis, so tut sehr gut. So.
Ja.
Und auch nicht so auf Ernst oder so brutal. Oder viele denken ja auch immer so, Boxen ist so aggressiv. Ist,
genau.
Im Gegenteil,
das finde ich total
so in deiner Mitte
spannend.
Und der aggressive Boxer ist so, der fällt.
Der fällt sofort
der
raus.
Verliert.
Und erstens verliert er und der ist auch raus. Der ist auch, wie gesagt, der ist nirgendwo erwünscht. Ich finde das ja auch so spannend, dass wenn ich zum Beispiel sage, eben als Frau, ich boxe, werde ich ja immer total schief angeschaut, so, weißt du, so ein Ding auch so, was hatten die für ein Aggressionspotenzial?
Genau, was für ein Problem hast.
Ja, genau, was muss denn bei dir irgendwie raus? Ich meine, klar, aus Spaß hast du das schon manchmal am Sack, ne, dass du irgendwie, wenn ich jetzt extremst draufhaue, jetzt im Training, dass dann ich, weißt du, von der Seite
dafür
gefragt werde.
Ja auch
genau,
so ein
von der Seite dann so gefragt, ja, du Mann, wen hattest du denn da jetzt gerade eben im Kopf?
So, hey, aber
und,
deswegen mach ich's am Boxsack.
Und ich dann auch sag, das
so,
willst du jetzt gerade gar nicht wissen.
Genau,
ja?
Einfach mal auch, also.
Auf den kann kannst du draufhauen.
Ja, also ich merke das,
aber du haust ja nicht so auf den Gegner, da geht es ja, wie gesagt, kannst du erstens gar nicht, weil du würdest sowieso dann
ja
gleich...
verletzen.
Erstens willst du ja nicht mit Absicht jemanden verletzen und vor allem, wenn du jetzt einfach nur draufhaust, kriegst du ja sowieso gleich eine irgendwie kassiert, ja, ja, weil du dann wieder eben was verlierst oder vergisst, den Fokus und die,
Fokus, und die
Konzentration. Ja.
Und wenn du da halt überlegst, du hast jetzt mal zwei so... geradeaus so auf die Nase bekommen, dann musst du halt auch gucken, dass du nicht sauer wirst und wirklich bei dir bleibst und sagst, okay, ich bleib fokussiert, ich lass mich jetzt nicht von meinen Emotionen irgendwie überrumpeln und bin jetzt sauer und fange an, irgendwie
darf mich auch nicht
vorne
provozieren
zu schlagen.
Lassen.
Genau.
Ich finde das so spannend, dass du, finde spannend, dass du das auch eben jetzt gerade so gesagt hast, weil es wirklich so ist. Ich habe auch das Gefühl, ich ruhe noch mehr in mir, ich bin noch gelassener, vieles prallt an mir ab, weil ich mir denke,
oder man merkt, es kocht gerade so in einer bestimmten Situation, es kocht gerade irgendein Gefühl hoch und man merkt spüre ich, lasse ich zu.
Genau, ich lasse es auch wieder gehen.
Und dann stoße ich es wieder, genau. So, lasse ich kurz durch.
Ich sage ja, die einen meditieren, wir zwei boxen.
Genau.
Ja, jedem das seine.
Ja. Boxen ist auch eine Art Meditation.
Ja.
Oder man kann es auch gut morgens, so ein Shadowboxing oder so, ein bisschen sich hinsetzen, meditieren. Dann ein kleines Shadowboxen, ein bisschen dehnen, dem Körper Hallo sagen.
In der asiatischen Kultur ist das ja ganz oft so, dass die ja sowohl eben so dieses wirklich komplett in sich gehen, also dieses Meditative oder auch so fast Richtung Yoga, auch in ihren Bewegungsabläufen dann auch so eben mit wirklich Sportarten, mit Kampfsportarten kombinieren. Ja? Da siehst du auch so, das ist ja nicht nur immer so die eine oder die andere Seite. Ne? Aber da haben wir vorhin ja auch drüber gesprochen, dass man überhaupt zum Leben ja immer beide Seiten braucht. Ne? Also im Endeffekt
das Hoch und das Tief.
Genau, das Hoch und das Tief.
Die Mitte, es geht ja immer um diese Balance, man kann es ja schon langsam nicht mehr hören.
Ja, aber darum geht's.
Es ist so. Die Balance.
Da kommen wir nicht drum rum.
Mit diesem Surfer-Beispiel, wenn du dann so am Peak bist und du surfst die Welle, wenn du nicht die Balance hast, dann fällst du sofort. Dann kann die Welle noch so geil sein und noch so glassy und schönes Wasser und du kannst noch so ein guter Surfer sein. Wenn du die Balance in dem Moment verlierst, zack, du liegst im Wasser und wirst von dieser Welle einfach überrumpelt. So.
Genau.
Die spült dich einfach weg.
So ist es.
Du hast keine Kontrolle mehr.
Ja. Wir waren vorhin stehen geblieben, wie ging es nach der Schule weiter? Also wie gesagt, wir haben ja beide festgestellt, Kunst oder auch unsere Neugierde war ja immer schon so die treibende Kraft in unserem Leben. Aber trotzdem, ich kann dir jetzt nur von meiner Sparte sagen, ne, ich bin ja ein kleines Stückchen älter als du, 25 Jahre. Ich könnte deine Mama sein, theoretisch ja, natürlich.
Ich glaube, meine Mutter und du, ihr seid auch ziemlich im gleichen.
Ja, Alter. Kann schon sein. Dass ich weiß, dass ich damals recht verloren war. Ich war musikalisch, ich war künstlerisch, ich habe auch mal überlegt, Richtung Schauspiel zu gehen. Ne? Ich hatte so viele Interessen, so viel lag vor mir. Weißt du, das war ja wie
so viele Türen.
Ja,
welche gehe ich durch?
Ja, genau.
Schneide ich meine Hand ab?
Ja, nein. Ja, also wie gesagt, es war auch so und ich habe das oft beneidet, dass auch in meinem Freundeskreis oder auch enge Freunde oder Freundinnen genau wussten, ich studiere jetzt das und das und werde Ärztin oder ich mache die und die Ausbildung und das ist jetzt so mein Ding.
Mach mal.
Ich konnte das gar nicht so genau definieren. Also ich hab immer dann meistens das gewählt, was gerade vor mir lag und was mich am meisten irgendwie angesprochen hat. Und das habe ich dann gemacht. Im Nachhinein überhaupt nicht.
Also, meinst du, warst du ein bisschen verloren?
Ja, so? So ging es mir, weil ich oft eben nicht wusste, ist es wirklich die richtige Sache für mich? Mache ich gerade das Richtige? Und vor allem auch, dass ich oft so das Gefühl hatte, ich bin nichts Ganzes. Weißt du, so, ich kann alles so ein bisschen.
Alle haben so ihr Ding und konzentrieren sich so auf das eine.
Genau.
Und ich mache das.
Ich kann etwas. Und zwar jetzt gar nicht mal nur ein bisschen, sondern eigentlich ganz gut. Aber es war jetzt nicht so wie zum Beispiel jetzt auch jemand in der Schauspielerei. Ich will nur Schauspieler werden und sonst nichts anderes. Und
ich glaube, da sind wir zu offen. Das wäre zu langweilig.
Ja, ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich.
Also das ist ja, wenn man das, hohen Respekt dafür, wenn man das kann.
Natürlich, aber bei mir hat das immer so ein bisschen gefehlt, dass ich, wie gesagt, nur so diese eine Richtung hatte, sondern ich war immer so neugierig und offen für irgendwie so ganz, ganz viele Sachen und habe es dann halt einfach ausprobiert.
Ja.
Und klar, wie es ist im Leben, manchmal fällst du da auch auf die Nase, ne? Also nicht alles klappt.
Ja, was ja gut ist.
Ja?
Wäre ja schlimm, wenn nicht.
Nee, sag ja, du lernst ja wieder draus.
Genau.
Ne?
Also.
Du, jetzt rückblickend kann ich nur sagen, jeder einzelne Step in meinem Leben hatte einen Sinn und jeder hat mich auch weitergebracht und jeder hat mich geschliffen und geformt zu dem, was ich ja heute bin, so wie ich hier vor dir sitze. Ja. Und da bin ich total glücklich drüber.
Das hat sehr gut funktioniert.
Genau, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, sondern ich bin ja happy und ich weiß auch, dass diese Art von Reise noch bis ich meinen letzten Schnauferer mache, auf gut Deutsch, wird das so bleiben. Ja, das wird so bleiben. Nee, aber deswegen bin ich so neugierig eben bei dir, wie das bei dir eben weiterging, ob das dann ziemlich straight in diese Richtung ging. Ich bin dieser freischaffende Künstler und ich glaube, wahrscheinlich, weil ich da jetzt so nachbohre, da habe ich dich auch schon nochmal gefragt. Ich meine, dieser finanzielle Aspekt ist ja jetzt nicht so, weißt du, so uninteressant. Ja, man versucht ja schon, auch in der heutigen Welt und Gesellschaft, dass man halt alleine leben kann und sich über Wasser hält. Na, es kostet ja auch alles natürlich. Was. Du musst Miete bezahlen, du musst ja auch irgendwie deinen Kühlschrank füllen. Also man kann ja jetzt irgendwie, weißt du, nicht nur naiv durchs Leben gehen und sagen, ich mache Kunst. Ja, und ich verdiene zwar keinen Cent damit, aber es ist mir ganz egal, weil ich meine, man will ja auch sein.
Stopp.
Genau. Und man will seinen Eltern ja auch nicht auf der Tasche liegen, sondern man möchte ja auch
oder
am Ende.
Es geht auch, also nicht jede Eltern haben ja auch so viel Geld, dass man, dass es geht.
Ja. Und ich glaube, bei mir war es halt auch immer so, ich habe wirklich mit 19 schon angefangen, selbst zu arbeiten und mich selbst zu finanzieren, auch wenn von meinen Eltern auch noch ein bisschen was dazugekommen ist. Aber mir war es halt auch super wichtig, selbstständig zu sein und mein eigenes Leben zu wuppen. Mhm. Ja, wie war das bei dir? Komm, jetzt erzähl mal.
Also ich hab schon sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, so meinen ersten Job, den habe ich noch für meine Mom gemacht, da habe ich so angefangen, den Pferdestall auszumisten für sie. Genau, da war ich, glaube ich, so 9.
Gut.
Dann konnte ich das irgendwann so als ich 12 war, konnte ich das dann schon so ein bisschen besser. Und dann hat sie mich dazu gedrängt, so jetzt frag doch mal den Andi, das war der Bauer. Ich bin auf dem Bauernhof wir sind rausgezogen auf so einen wunderschönen Bauernhof. Und dann hat sie mich immer gedrängt, so jetzt frag doch mal den Andi und so, und du darfst das bestimmt auch. Dann, der hatte noch einen zweiten Hof, ein paar Kilometer weiter weg, mit dem Fahrrad zu erreichen. Meinte jetzt, frag den doch mal und der darf da bestimmt arbeiten und bla. Und dann habe ich halt wirklich nach der Schule, bin ich irgendwie 2-, 3-, 4-mal die Woche, je nachdem, was auch anstand, auf diesen anderen Hof, das war ein kompletter Pferdehof, wo was weiß ich, wie viele hunderte Pferde waren und 3 Offenställe, viele Boxen und noch so kleinere Ställchen und bla. Und habe dann da immer den ganzen Hof ausgemistet einfach. Am Anfang habe ich 3,5 Stunden gebraucht, am Ende 1,5. Und habe dann da irgendwie halt so meinen festen Preis einfach in die Hand bekommen und konnte damit irgendwie haushalten. Habe dadurch sehr, sehr früh gelernt, mein eigenes Geld zu verdienen. Klar, habe ich dann auch hier und da irgendwie unterstützt. Also ich musste mich jetzt nicht komplett selber mit 12 finanzieren, gar nicht.
Aber Gott sei Dank.
Es war einfach so, ich musste einfach so, wenn ich irgendwas machen wollte, ins Kino gehen oder irgendwas, dann habe ich das mir selber verdient. Auch mein erstes Handy und bla und bla und bla, diese ganzen Sachen.
Ganz ehrlich,
Respekt. Musste ich mir selber kaufen.
Ja, aber Respekt, ganz ehrlich.
Und das war auch wichtig, also ich habe dann auch gemerkt, dass bei mir die Wertschätzung bei auch so einem Smartphone zum Beispiel eine ganz andere ist als bei Leuten aus meiner Klasse oder so, weil ich mir das selber erarbeiten musste und bei mir haben die Dinger halt dann 5 oder 8 Jahre gehalten und bei den anderen ein Jahr oder vielleicht auch mal nur 2 Monate.
Genau, weil wenn es Mama und Papa nämlich dann wieder zahlen,
genau,
dann hat
so,
man
ist runtergefallen,
ja. Ist mir
wurscht. Egal.
Ja, genau.
Und genau, und dann hatte ich so verschiedene Jobs und bla und habe dann ist mir was sehr Wichtiges für mein Leben passiert und zwar dann habe ich bei einem durch ein paar verschiedene Ereignisse hatte ich an einem Mittwoch meinen Job gekündigt. Am Donnerstag war ich bei der Nachhilfe für Französisch, das war ein Horrorfach für mich in der Schule. Da war ich so 16, war ich im Lehel zur Nachhilfe. Mhm. Ich bin immer sehr, sehr viel in München gewesen, weil mein Freundeskreis hier in München war. Bin dann halt wirklich da 1,5 Stunden jeden Tag, eine Strecke 1,5 Stunden, so von Haustür zu hier Innenstadt, immer nach München gefahren und habe auch viel hier geschlafen und war Vollzeit sozusagen hier unterwegs. Und meine Mutter hatte mich angerufen, ja, sie wäre gerade beim Friseur und die suchen jemanden für Samstag. So. Mhm. Und es hat halt für mich gepasst, weil Samstag habe ich Zeit, keine Schule. Und dann habe ich da am Samstag, bin ich da gleich hin nach der Nachhilfe, habe da am Samstag noch Probe gearbeitet. Und das ist immer noch einer der wichtigsten Verbindungen so auch, die ich so in München und habe, einfach sind Dirk und Maike, das sind zwei meiner besten Freunde geworden, einfach über diese Zeit. Die
haben also den gehört der Salon?
Den gehört der Salon, genau. Die machen das ewig, schon an verschiedenen Standorten auf dieser Welt stehen ganz weit oben bei mir und haben mir ganz, ganz viel ermöglicht in dieser Stadt und auch so einfach viel beigebracht. Ich habe da viele Werte kennengelernt, auch die ich auch klar von überall und von meinen Eltern und von zu Hause und von überall, aber da habe ich schon sehr viel auch gelernt, auch mich so ein bisschen auch nochmal in dieser großen, weiten Welt so ein bisschen zurechtzufinden.
Okay, aber das war ja im Endeffekt nur noch so ein kleiner Job, ne? Und sonst, also on top, weil du sagst, das hat so viel in dir jetzt irgendwie bewegt oder dich verändert. Kannst du das ein bisschen kürzer fassen, in welcher Form? War das so am Ende der Schulzeit auch, oder?
Genau, also das war dann halt so, die letzten Schuljahre hat mich das begleitet. Ich hatte da schon immer so ein bisschen Abwechslung zur Schule, hatte da schon so ein bisschen, ich habe einfach schon sehr früh ins Arbeitsleben eingetaucht und hatte dann auch noch durch andere Stationen, so wo ich viel war, auch am Ende der Schulzeit, hatte ich nach der Schule gleich was zu tun. Ich hatte schon einen Job, in dem ich schon eingearbeitet war. Ich wusste schon, was arbeiten heißt. Ich wusste, was es heißt, morgens aufzustehen an einem Samstag, wo alle anderen weg waren und man selber vielleicht auch weg war.
Ja, und du musst das halt
und
trotzdem machen.
Dann stellst du dich da um 9 bis halt, wenn es 22 oder 23 Uhr wird, stellst du dich da rein, stehst den ganzen Tag, bist nett, bist freundlich.
Ja. Und du sowas prägt.
Und du arbeitest.
Brauchen wir gar nicht drüber
dafür
reden.
Dafür kriegst du dein Geld.
Genau.
So, also ich weiß, was Arbeiten ist.
Genau.
Und ich kann mit meinen Händen umgehen.
Genau. So. Bei mir das Gleiche. Ne? Ich habe ja nach der Schule eine Schreinerlehre gemacht und war immer diejenige, die auch bis zum Schluss immer da war, ne? Und auch noch gekehrt hat, sauber gemacht hat, während alle schon gesagt haben, Wiederschauen, Servus, ich habe Feierabend.
Genau.
Weil ich als Lehrling dann die noch im Dreck stand und dann so das Werkzeug sortiert hat.
Ja.
Und hab von gleich nach der Schule gelernt, was es heißt, selber Geld zu verdienen und habe auch vorher eben auch schon immer kleine Jobs gehabt, habe Klavierunterricht gegeben, lauter solche Sachen. Also ich habe auch schon immer mein eigenes Geld verdient und wusste da eben auch, was es bedeutet. Ne? Kann ich mir das leisten? Kann ich mir das kaufen? Und vor allem auch, dass sich andere auch auf mich verlassen können. Ne? Dass ich eben nicht sage, oh, heute komme ich nicht und da bin ich krank und da habe ich keine Lust, sondern dass man einfach weiß, das ist meine Verpflichtung und das mache ich jetzt. Ja? Also ich weiß nicht, wie geht's denn dir so, wenn du dich gerade so umschaust in deinem Alter? Ich kann jetzt nicht sagen, so die Jugend ist verkommen, weil das sagen ja die Älteren immer so ein bisschen über die Jüngeren, ja, weil wir denken ja immer, wir haben es.
Die Jugend eigentlich gerade wieder ganz cool. Also
schon,
auch so
oder?
Die Generation, die jetzt gerade so nach mir kommt, die hängt zwar alle ein bisschen viel am Handy, aber da gibt es auch trotzdem gibt es da ganz, ganz coole Ansätze, die sie gerade so.
Ja, weißt du, warum ich das eben frage, ist eben so, inwiefern ist da ein Thema, weißt du, so Verantwortung, also Verantwortung für sich selber, Verantwortung für die Umwelt oder für andere oder so.
Ich glaube, das wird gerade wieder ein Thema.
Schon, oder? Wird
besser. Also bei mir persönlich ist es total ein Thema geworden.
Ich fand, eine Zeit lang war das schon so ein bisschen mau, also habe ich oft das Gefühl gehabt.
Also ich musste immer Verantwortung für mich selber übernehmen, weil ich einfach schon, als ich sehr jung war, eben viel in München war und viel alleine unterwegs war. So, meine Mutter hat mir da auch totale Freiheit gelassen. Ich denke zwar auch, dass sie hier und da mal nicht so gut geschlafen hat, aber sie war sich immer sehr sicher oder man konnte sich bei mir schon immer sehr sicher sein, ich passe auf mich selber auf.
Mhm.
So, und ich weiß auch, wie das geht. Und selbst wenn ich mal irgendwo keinen Schlafplatz gefunden habe am Abend, dann chill ich halt irgendwo rum. So, und bin halt da und treffe irgendwelche Leute und bin ja auch immer mit allen sehr gut klargekommen oder komme immer mit allen sehr gut klar.
Ja.
So. Muss da.
Aber dann nochmal zurückzunehmen, weil du sagst, du hast das Gefühl, es verbessert sich oder es ist gar nicht so schlecht momentan, so, ne, mit dem Thema Verantwortung oder.
Also ich glaube, es gibt eine sehr große Schere. So, also ich bin heute Morgen auch, also ich versuche jeden Morgen rauszukommen zu Isa und ein bisschen so erstmal so ein bisschen Natur und gute Laune abzugreifen. So, also ich bin sowieso eigentlich immer gut gelaunt.
Ja.
So, dass auch, weil ich eben mich wirklich darauf konzentriere, wirklich auch positiv zu denken. Und bin dann eben heute Morgen von der Isar dann zurückgelaufen, so in Richtung Wittelsbacher Brücke. Und dann lagen da so so, ich glaube, bestimmt 10 oder 12 Pizzakartons mit Müll und bla und bla. Und dann hab ich mir gedacht, so, boah nee, ich liebe diesen Ort hier einfach und ich glaube, das teile ich mit fast jedem Münchner wahrscheinlich. Ja. Oder mit jedem Menschen, der hier einfach ist oder nur mal hier war, so dass einfach diese Isar ist einfach so diese Lunge, die hier durch. Dadurch können wir atmen, so in dieser Stadt. So. Weil ohne die, was wäre München?
So. Ja, natürlich.
Ohne diese Isar.
Ich auch. Also bei mir so große Isar.
Genau, also ich brauche die. Und ich fahre die auch täglich auf und ab oder laufe. Also ich bin da täglich.
Ich bin auch so oft wie möglich dort.
Und,
also du siehst den Müll und dann?
Und habe gedacht, so nee, also ich muss das wegräumen. So.
Sehr gut.
Also ich versuche auch wirklich, wenn ich irgendwo sitze und ich rauche dann da eine Zigarette, und dann drücke ich die aus und lege die dann erstmal so da hin oder in so einen kleinen Kronkorken, der da ja sowieso überall rumliegt oder so. Und dann, wenn ich aufstehe dann, und gehe, dann schaue ich, dass ich wirklich so den Müll, der da ist, einfach mitnehme. Und ich glaube, also dass das schon auch öfter mal Leute machen. Oder zumindest, dass auch Leute oder auch junge Leute anfangen, zumindest ihren eigenen Müll nicht liegen zu lassen, vor allem an solchen Orten wie der Isar. Oder an so in der Natur. Aber generell sollte man einfach seinen Müll nicht
drüber reden.
Liegen lassen. Aber ich hatte da so ein ganz schönes Erlebnis mal, als ich vor fast einem Jahr jetzt schon, also letzten, Dreivierteljahr, letzten Herbst in oder Spätsommer, ist ja egal, ja. nach Barcelona geflogen bin. Ja, ich bin geflogen. Ja. Und es war so ein Kurztrip. Ich musste irgendwie, ich war fast das ganze Jahr nicht nirgends so und bin da dann irgendwie dann da kurzfristig schnell hin. Ich war noch nie in Barcelona und kam da an und bin in so einer Jugendherberge da gelandet. Wir waren zu viert, wir waren so eine kleine Sprayer-Gang, wir sind da zum Malen hingefahren.
Das schneiden wir natürlich raus, ne, dass du sprayst.
Aha, echt? Ja, ich spray nicht.
Natürlich spray nicht. Nein. Und wenn dann nur an Orten, ne, wo.
Alles Show.
Ja, genau, wo man das darf. Ne?
Genau. Wir waren da, um legale Wände zu malen.
Genau.
Und dann sind wir da so nachts um 1 in so ein Sporthostel gekommen. Und waren dann in so einem 10-Bett-Zimmer und es ging diese Tür auf nachts um 1. Und ich habe schon, also ich wusste beim Betreten des Zimmers, dass ich da nicht bleibe. So, weil ich habe dann da auch so ein bisschen so ein gewissen Ding für mich und für mich war ganz klar auch aus meiner Jugend und dieses viele in München einfach immer unterwegs sein und hier einfach kein wirkliches Zuhause haben, war mir so ganz klar, in diesem 10-Bettzimmer, unter mir lag in diesem Sporthostel ein Typ, der mit Beatmungsgerät geschlafen hat und über mir war die Klima und ich wusste so, hey,
das wird nichts.
Bevor ich da drin schlafe und das habe ich 1000-mal lieber, gehe ich raus. Ich bin dann aufgestanden wieder, ich habe mich kurz hingelegt, kurz irgendwie, habe es eine Stunde so ein bisschen probiert, so. Bin um 2, halb 3 aufgestanden, habe meine Sachen gepackt, bin da raus und habe durch diese Stadt. Und das war ein totales geile Erlebnis, weil ich habe nach diesem Morgen Barcelona schon so wirklich ein bisschen so verstanden habe. Ich war der Erste auf der Straße und habe so die ganze Stadt aufwachen gesehen. Genau.
Das lieb ich.
Das war so meine erste Berührung mit Barcelona und bin dann irgendwann ganz unten am Strand angekommen, so, als gerade so die Sonne aufgegangen ist. Und ich komme da hin und setze mich auf Reling oder auf so eine kleine Mauer unter mir, der Strand. Und da war da auch so ein schöner Kontrast, einmal so eine Influencerin, die so echt im Auto kurz angefahren kommt, so ein Foto am Strand gemacht hat, wieder ins Taxi gesprungen ist und ab. Und auf der anderen Seite war da so ein ganz interessanter Typ, so der da so rumgelaufen ist mit so einer schwarzen Mülltüte und am ganzen Strand rumgerannt ist, zickzack und Müll gesammelt hat. Und der hatte so eine Tasche auch dabei. Und dann kam der so nach seiner Müllsammelaktion, kam der plötzlich zu mir, hat mich nur so angeguckt, hat nichts gesagt, wir haben nicht wirklich miteinander gesprochen. Dann hat er plötzlich einfach in Barcelona seine Tasche neben mich gestellt und ist abgezischt und war bestimmt eine halbe Stunde weg. Aber der hat mich angeguckt und wusste irgendwie ganz genau.
Vor allem in Barcelona, ganz ehrlich.
Der kann jetzt seine Tasche bei mir lassen.
Ganz ehrlich, Barcelona musst du eigentlich alles an dir festbinden, damit es bei dir bleibt. Weil das ist wirklich die Stadt der Taschen.
Genau, ich war so verblüfft, so an meinem ersten Tag in Barcelona, dass dieser Typ seine Reisetasche, also sein komplettes Hab und Gut, was er dabei hat anscheinend, einfach neben mich stellt und mir da vertraut, ohne dass wir mal drüber gesprochen haben. Und dann kam der irgendwann wieder mit 2 Kaffee und hatte mir einen Kaffee mitgebracht und meinte so, hey und bla, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht, die war so eine sehr starke Sprachbarriere da, obwohl wir eigentlich, er ist Italiener, ich bin auch halber Italiener durch meinen Vater, das haben wir dann schnell festgestellt und dann hatten wir echt für 20, 30 Minuten ein wunderschönes, offenes Gespräch beim Sonnenaufgang in Barcelona. Er meinte auch, er ist gerade auf der Durchreise irgendwie, fährt einfach um die Weltgeschichte.
Und macht da auch noch einen Strandzauber,
genau,
oder?
Genau, und ich habe ihn nämlich auch gefragt, das, so, hey, was war das?
Das bin ich übrigens,
so.
Das bin ich übrigens.
Genau, und dann meinte er so, ja, er macht das seine Morgenmeditation, ja. so ein bisschen Müll wegräumen. Und das Schönste eigentlich an dem ganzen Ding war, dass als wir uns verabschiedet haben, wir hatten beide kein Telefon, also keinen Akku auch, ich gehe sehr gerne ohne Telefon aus dem Haus, da bist du einfach anders drauf. Und beim Verabschieden, wir hatten keine Kontakte, wir wussten auch so, wenn wir uns nochmal treffen sollten im Leben, dann treffen wir uns nochmal und wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Und dann beim Verabschieden habe ich gesagt, hey, wie heißt du eigentlich? Und er meinte so, Luca.
Nein.
Und ich meinte so, cool, Mann,
nein,
ich bin auch Luca.
Das ist nicht.
War mir eine Freude, dich kennenzulernen.
Mein Gott, ist das eine schöne Geschichte.
Ja, das war wirklich toll.
Ja. Ich finde auch, man muss nicht mit jedem immer eine Nummer austauschen.
Nee.
Ich habe das auch, ich habe manchmal Begegnungen oder auch das auch im Alltag. Ich hatte deswegen, also wie gesagt, fällt mir gerade ein, ich war busy und bin durch die Innenstadt von München und was ich oft mache, ist eben, dass ich dann im Viktualienmarkt mir schnell einen frisch gepressten Saft zum Beispiel hole, da habe ich immer so, weißt du, meinen gleichen Saftstand, mit dem quatsche ich dann
Routine,
ein bisschen.
Wenn man keine Routine hat.
Genau, mit dem quatsche ich ein bisschen und ratsche und so und dann habe ich mich noch so auf die Seite noch so an den Brunnen hingesetzt und habe so geguckt, ich schaue auch gerne Leuten irgendwie zu und dann sitzt dann plötzlich einer neben mir. Genau, und mit dem komme ich ins Gespräch und das war dann irgendwie auch jemand von einer anderen Universität, ein bisschen älterer Mann, der Professor ist auch für Psychologie und alles Mögliche, der dann sich auf einen Vortrag vorbereitet hat, für den nächsten Tag irgendwie da war, um da wahrscheinlich so den ganzen Hörsaal zu füllen. Und bin mit dem super schnell in ein unglaublich intensives, spannendes Gespräch geschlittert. Also wir haben total positiv. Und hat dann auch danach zu mir gesagt, oh, krass, habe ich selten solche Gespräche. Und hat mich dann nochmal so angeschaut und hat gemeint, es war mir wirklich gerade ein Fest, mit dir da so zu reden. Und
ja, man darf das auch mal ehrlich dann so aussprechen.
Voll schön und war das. Und das war, wir haben wirklich beide gemerkt, diese halbe Stunde hat uns beiden so gut getan und das hat uns so weitergebracht in vielen auch Gedankengängen. Und jeder geht jetzt irgendwie seiner Wege wieder, aber trotzdem.
Man nimmt das mit.
Man nimmt es mit und diese Menschen bleiben einem auch im Gedächtnis. Ja. Auch diese besonderen Momente bleiben irgendwie da. Ja, so. Und ich glaube, da haben wir vorhin im Vorfeld, als wir hier schon so intensivst geratscht haben, ne? als du bei mir warst.
Wahrscheinlich auch 5 Stunden.
Immer, genau. Da haben wir auch schon so über das gesprochen, dass du auch gesagt hast, du hattest schon immer Menschen, die wegweisend für dich waren und die dich supportet haben oder die dich weitergebracht haben.
Die Fittiche auch genommen haben.
Genau, ne? Also da ging es ja auch so um das Thema, so braucht jeder Mensch, ne, mal so einen psychologischen Sidekick oder einen therapeutischen Sidekick. Ich glaube, es ist bestimmt gut für viele, aber was ich bei dir da eben schön fand, dass du gesagt hast, du hast es bis jetzt eben nicht gebraucht, weil du einfach immer jemanden hattest.
Ich hatte immer sehr gute Menschen um mich
rum. Ja, und mit denen du eben reden konntest. Ja. Ne? Also wir sind deswegen drauf gekommen, weil es so ein bisschen so um Erziehung ging. Ich habe hier Post, also nur, ne, als Hintergrund, ich habe hier Post bekommen von der Stadt München. Die schickt wirklich in dem Moment, wo man ein Baby bekommt, schickt die in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, schickt die Post. Und da steht immer genau drin, was man gerade in diesem Entwicklungsstadium
tun muss.
Nee, sondern einfach nur so, wie das Kind gerade eben, in welchem Stadium sich das befindet. Mhm. Und auch so auch aus dieser Perspektive heraus, ne, so ein bisschen Anleitung, wo es auch Hilfe gäbe, ne, wenn man jetzt als Eltern da irgendwie an seine Grenzen kommt und so weiter. Und ich finde, das ist sehr schön gemacht hier auf jeden Fall, was die da verschicken, hat alles Hand und Fuß. Also man merkt, da ist einfach ein Team dahinter, die sich wirklich auskennen. Und ich finde es einfach gut, dass die Stadt das macht. Und da sind wir zwei eben, ne, auf dieses Gespräch gekommen, dass ich auch...
Man eigentlich auf.
Genau. Ja. Und dass man halt immer in Kontakt bleiben muss und immer reden muss. Also da ging es ja mehr so jetzt um die Florentine und auch um die Erziehung. Und da hast du mir eben erzählt, dass du auch immer jemanden hattest, mit dem du eben sprechen konntest. Ja,
also das war nie die gleiche Person. Also klar, ich hatte Mentoren für lange, habe auch immer noch Mentoren, die ich aus der Kindheit, aus der Jugend habe, mit denen ich auch immer noch spreche. Aber für verschiedenste Themen, es gibt ja so viele Themen in so einer Entwicklung, wo man mal mit jemandem sprechen muss, hatte ich immer verschiedene Leute. Und was bei mir auch eben immer eine gute Reflexion war, war eben beim Friseur. Ich habe ganz, ganz vielen Leuten die Haare gewaschen und ganz, ganz viele Gespräche an einem Tag aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kategorien Menschen gehabt oder mit ganz vielen verschiedenen Kategorien Menschen gehabt. Und wenn ich irgendein Thema hatte für mich, mit dem ich gerade irgendwie, wo ich so ein Research sozusagen führen wollte, was jetzt gerade bei mir passiert oder wie ich damit jetzt am besten umgehe, ob ich da die richtige moralische Haltung habe oder so, oder die richtigen Werte vertrete in der Sache oder wieder so in der Gesellschaft eigentlich auch die Denke darüber ist, dann habe ich auch wirklich so Research da bei diesen ganzen Gesprächen gehalten, habe das immer auf eine andere Weise, so wie ich es gerade gefühlt habe, dann in das Gespräch mit einfließen lassen. Man lernt irgendwie bei so vielen Gesprächen beim Friseur, bei diesem stetigen Smalltalk irgendwo, ich bin Freund von Smalltalk, ich bin nicht so Smalltalk, sondern ich glaube, Smalltalk ist extrem wichtig für jedes Gespräch und für jede Beziehung, in die man eingeht und bla, weil durch Smalltalk fängst du ja einen wirklich, also du kannst ja nicht in ein tiefes Gespräch plötzlich so rein.
Nö, das geht ist ja immer
über diese ersten paar Schritte so, hey, wo sind eigentlich unsere Interessen oder
genau, bla. So ein Abtasten.
Genau, und man kriegt so ein bisschen das Gefühl dafür, Gespräche so zu lenken, unbewusst auch. Und dann ist es immer so ganz, viele Leute denken dann so, oh, sie erzählen dir jetzt das und das und wissen eigentlich am Ende gar nicht, dass du genau das gerade erzählt bekommen wolltest.
So, genau.
Du wolltest darüber reden und manchmal macht man das auch sehr hartnäckig so, dann merkst du, so eine Person will da gerade gar nicht so drüber reden und das ist dir dann in manchen Momenten dann auch einfach egal, weil du, das ist dann die 25. Person, mit der du ein Gespräch führst am Tag und dann brichst du das trotzdem an und sagst so nach dem Motto, so, ich will da jetzt eine Meinung zu hören. So. Ja. Ist auch manchmal auch vielleicht auch ein bisschen egoistisch, aber...
Aber was mir da jetzt gerade so einfällt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das wirklich so, also ich bin, glaube ich, auch jemand, der gut small talken kann, ja. Ich habe auch oft das Gefühl, ich weiß nicht, ob das meine Persönlichkeit ist oder die Art und Weise, wie ich auch auf Menschen zugehe oder auch was ich sage. Mir wird aber auch ganz schnell nach einem ganz kurzen Smalltalk manchmal das Persönlichste gleich anvertraut oder wirklich, dass es dann wirklich so ganz schnell in die Tiefe geht und ich mir so denke so, wow, der erzählt mir oder sie erzählt mir jetzt gerade wahrscheinlich etwas, was sie vielleicht jemanden anderen überhaupt nicht so schnell erzählen würde oder sonst nur, weißt du, Menschen, die du
mit dieser Offenheit super, zu tun,
super die gut kennst.
Merken, du bist offen jetzt oder empfänglich für was sie gerade selber haben, dann so, dann bist du vielleicht die Erste, weil ich glaube, wir sind beide Leute, die sehr viel mit Menschen reden.
Ja.
Und ich glaube, das teilen wir nicht mit mit sehr, sehr vielen Leuten. So, weil viele Leute, glaube ich, haben gar nicht so im Alltag so diese ganzen Gespräche oder in der U-Bahn und überall, wo man ist. Also bei mir ist wirklich, ich versuche wirklich überall, wo ich bin, auch die Leute anzuquatschen, mich anquatschen zu lassen.
Ja.
Und bin da immer offen für jedes Gespräch, egal wer du bist, wenn du mich ansprichst, dann werde ich dir immer... erstmal ohne irgendwelche Scheuklappen oder irgendwelche
Vorurteile einfach antworten.
Ja, Vorurteile hat man immer irgendwo. Ja. Also klar, du steckst eine Person beim ersten Blick immer direkt in irgendeine Schublade. Das passiert einfach.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass man dann sozusagen im Nachhinein nicht mehr offen ist dafür, was die Person jetzt sagt und wie sie dir gegenübertritt. Und oft ist es ja dann auch so, das hatte ich in allen möglichen Situationen im Leben schon, dass genau die Person, mit denen du am Anfang erstmal so crasht und du denkst so, wer ist das denn so und warum ist die so, wie sie ist oder er so, wie er ist, dass das am Ende deine besten Freunde werden.
Ja.
So, weil du am Anfang erstmal so, da war irgendwas, was gar nicht gepasst hat und dann am Ende merkst du so, hey, die Person ist eigentlich total cool.
Kann
und
ich nur bestätigen.
Oder?
Liebe Odette, du hörst ja auch meinen Podcast immer an. das ist heute wirklich so mit meine beste Freundin. Und bevor wir uns eben kennengelernt haben, wir waren auf der gleichen Schule, waren aber in unterschiedlichen Klassen. haben uns immer nur von Weitem beäugt, weil sie ist einfach wirklich bildhübsch und auch so, weißt du, so ein ganz eigener Typ und so. Und sie dachte wahrscheinlich immer so, Gott, diese total verrückte, durchgeknallte Nudel und so. Und wir fanden uns beide total doof. Genau, was guckst du? Wir fanden uns so richtig doof. Ja. Und sind dann beide, wir hatten, das haben wir erst dann später festgestellt, wir hatten bis auf, glaube ich, 2, 3 Kurse, hatten wir alles gleich gewählt. Ja, für die K12, für die Kollegstufe und sind beide gleich spät in den Unterricht, in den allerersten, in die allererste Stunde vom Deutsch-LK gekommen.
Ich war richtig bemüht, ich war hier um 7:07, um 11 haben wir ausgemacht, ich war 7:11 da. Das ist
der Wahnsinn, ich habe dich so gefeiert, weil ich bin ja auch immer so notorisch, ich komme ja immer zu spät. Auf jeden Fall bin ich da auch zu spät gekommen.
Ich bin immer extrem pünktlich, deswegen trage ich auch keine Uhr.
Genau.
Ich habe das im Blut.
Ja, so wie ich. Also ich komme zu spät, sie kommt zu spät und alles, was noch frei war, war vorne die erste Bank und dann vor allem wir beide nebeneinander. Also es war wirklich die Vollkatastrophe. Ich dachte mir, what the fuck, fängt
ja
schon mal
Schuljahr des Lebens.
Es wird so schlimm. Was soll ich sagen? Wir haben, glaube ich, nach der dritten Stunde lagen wir schon unerträglich unter der Bank vor Lachen.
Beide rausgeschmissen.
Ja, wirklich, weil wir zwei zusammen war wirklich für niemanden zu ertragen. Seitdem sind wir die engsten Freunde und ich finde das so spannend. Das hat auch plötzlich hat das
genau
Klick gemacht. Wirklich also. Klick gemacht und nicht, also das ist so eine Freundschaft, die sich so ohne Worte auch so krass versteht und wo aber auch jedes Wort, das gesagt wird, hat Gewicht und dann hat immer, weißt du, so hat Bedeutung.
Auch wenn man dann 3 Wochen später nochmal zu der Person ankommt und sagt so, ey, was war das ernst? Oder wie war das gemein? So, ich bin da drauf hängen geblieben. Ja. Also ich kenne das schon so bei sehr guten Freundinnen, dass man wirklich auch nochmal eine lange Zeit später nochmal was anspricht und sagt so, hey, das war irgendwie ein Moment, da war ich mir nicht sicher irgendwie, was
und
da...
Und da musste ich nochmal, habe ich drüber nachdenken
müssen. Das ist hängen geblieben,
müssen.
Können wir das klären, bitte?
Okay. So. Ja, das habe ich sogar jetzt weniger. Also ich muss gar nicht so viel klären mit meinen Freunden, also irgendwie...
Bei uns gibt es dann einfach einen kleinen Sparring, oder?
Ja, genau, einen kleinen Sparring, sehr, sehr schön. Könnte ich jetzt mit der Odette, glaube ich, nicht. Also ich glaube, da wäre ich überlegen.
Ja. Jetzt ist ja eigentlich schon ein Match.
Ja, genau. Nee, da hat mehr sowas auch Relevanz, dass man halt einfach sich immer super ehrlich gegenübersteht und auch einfach weiß, der andere ist immer ehrlich zu einem und sagt einem vielleicht auch manchmal Dinge, die man nicht so gerne hören möchte in dem Moment. Aber der andere kennt einen so gut und hält einem dann wirklich so den Spiegel hin und sagt so, pass mal auf, Schatzilein, ich sehe das gerade so und so und ich finde einfach, du solltest das auch mal aus der Perspektive betrachten, weil das machen wir ja jetzt, also ich mache das jetzt bis auf meine engsten Freunde, mache ich das ja jetzt nicht immer, ne, dass ich jetzt wirklich so diese komplette Ehrlichkeit raushaue. Ich, nicht, dass ich da nichts sage, aber ich bin oft dann sehr diplomatisch, weißt du, so, also ich meine, ja, also es, und man muss das auch nicht, man muss auch nicht jeden immer damit konfrontieren, aber ich glaube, das macht vor allem, weißt du, so diese, bei mir auf jeden Fall die Qualität der wirklich sehr engen Freundschaften aus, dass ich auch weiß, umgekehrt, ich kriege immer ein ehrliches Wort, ich kriege eine ehrliche Meinung, auf die ich bauen kann und da höre ich auch drauf. Also wie gesagt, ich denke dann
auch, oder nicht,
aber ich denke dann eben drüber nach, ne? Und ich hole mir dann auch den Rat. Das heißt, weißt du, wenn ich manchmal nicht weiterkomme oder...
Ja, aber das meine ich auch mit so, dass man im Nachhinein dann nochmal, wenn jetzt irgendwie dann dir was gesagt wird und du nimmst das dann mit und denkst dir so... Weil er sagt dir so, ey, das fand ich nicht gut oder so und bla. Und dann sagst du erstmal im ersten Moment so, blockst das erstmal so ein bisschen ab, wie man das bei
Kritik denkst du drüber
macht.
Nach,
und denkst halt noch mal, und dann fragst du halt eben nach einer Zeit eben nochmal so, ja, also war das wirklich irgendwie doof? Wie war das gemeint?
Ja.
Jetzt können wir dann
dann sind wir d'accord. Also da geht's mir auch so. Jetzt sind wir haben eine ganz schön lange Reise hier hinter uns. Ich sehe gerade auf die Uhr schon 50 Minuten. Das ist so Wahnsinn, wenn man so gerne miteinander quatscht, dann vergeht die Zeit so schnell. Da müssen wir jetzt wirklich noch kurz drüber sprechen. Du bist junger Künstler, ne? Also ich habe jetzt nicht ganz so rausgekriegt bei dem Gespräch, wie es so weiterging nach der Schule und wo du jetzt heute gelandet bist. Wir sind halt einfach immer so links und rechts.
Nach der Schule.
Genau.
Eben so, rechts und links.
Ja. Ich glaube, da müssen wir vielleicht einfach nochmal so den knallharten Podcast machen, wo es nur um diese 4 Jahre ging.
Nur um die, Luca aus der Schule raus.
Raus und dann heute.
Das ist
Das wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, das ist dann der vier Stunden Podcast.
Okay, da können wir ausschweifen.
Natürlich. Genau, aber ich habe dich ja jetzt, wie gesagt, in dem jetzigen Stadium kennengelernt. Und was machst du gerade eben akut? Also wie gesagt, was sind gerade so deine Projekte? Und erzähl auch so ein bisschen noch über eben euer Kollektiv, über die Broke. Das fände ich total schön.
Über Broke Today.
Ja.
Ja, also ganz kurz zu Broke Today so an sich. Das ist ein Kollektiv aus München. Wir sind ein sehr offenes Künstlerkollektiv, was wirklich sich jetzt nicht auf die Malerei oder so irgendwie versteift, sondern wir versuchen wirklich offen für alle Künstlerkategorien, für alle Kreativdisziplinen zu sein. Egal, was du machst, ob du Fotografie machst, Musik, ob du irgendwelche Performances machst.
Street Art habe ich auch gesehen.
Genau, bei also euch, bekommen ja. Die meisten von uns, also wirklich so der harte Kern, der wir jetzt auch mittlerweile wieder so wirklich sind, der kommt aus der Street Art. Wir haben alle irgendwo Graffiti gesprüht oder tun es immer noch. Ich glaube.
Nee, tut ihr natürlich nicht. Aha. Nein. Und nur an öffentlichen.
Legal. Also legal Graffiti bedeutet für mich mit der Sprühdose, also mit dem Medium Sprühdose, also dieses Ding, wo man so eine Kugel drin ist und man schüttelt das und es macht ganz viele Geräusche. Nee, also ich habe noch nie illegal irgendwas angemalt.
Nein.
Und würde das auch überhaupt nicht wollen. Es reizt mich immer.
Nee, es reizt gar nicht.
Nee, und
deswegen bin ich ja auch so ein Street-Art-Fan.
Genau,
ne?
Und wir machen das aber auf unseren eigenen Flächen, so wie auch, also ich habe auch damals dann mit irgendwie um 12 Jahre, als ich 12 war, da am Schlachthof angefangen. Der ist dann auch so ein bisschen, es war so mein Spielplatz. Das ist dann so ein bisschen in Mitte gewachsen. Jetzt sind da so andere Institutionen, bla, und das hat sich total verändert. Ins Positive, ins Negative, in alle Richtungen. Aber genau, also als Broke Today, wir bespielen alle möglichen Räumlichkeiten. Wir machen Zwischennutzungen und alles Mögliche und wollen da verschiedenste Installationen sowie Kunst-Happenings, Ausstellungen, interaktive Ausstellungen, Konzerte, Veranstaltungen jeglicher Art irgendwie dort zeigen und präsentieren und die auch vereinen. Und so ein bisschen einfach unser eigenes Ding in dieser Sache machen. Wir sind auch unabhängig von jeglicher Institution, von der Stadt oder so, sondern wir arbeiten eher mit Privatleuten zusammen oder mit Immobilienleuten oder so, die wirklich uns dann Locations zur Verfügung stellen und sagen so, hey, sie haben hier ein Projekt, sie wollen keinen Leerstand in München und sie geben uns das. Das ist so ein bisschen auch dann immer natürlich ein, geht es um die Gentrifizierung natürlich auch so, um dieses Wohnungsproblem oder generell dieser Immobilienmarkt in München oder überall in Deutschland oder in diesen ganzen Städten, wo wir natürlich immer so mit Leuten, die natürlich gentrifizieren, auch zusammenarbeiten und Teil des ganzen Prozesses sind natürlich, weil wir natürlich diese Räumlichkeiten auch nutzen wollen und die auch brauchen.
Ja, du hast mich ja letztens, ne, als ich dich besucht habe, hast du mich ja durchgeführt, auch in eure heiligen Räume, in die Ateliers, die ja für die Öffentlichkeit eben nicht zugänglich sind. Das fand ich ganz, ganz spannend und das hat mich auch echt getoucht, weil ich da eben gesehen habe, eben wie viel, also so, wie viel ihr da macht und wie viel ihr da investiert an Zeit und wirklich Manpower, ne? Weil das ist ja alles selbstfinanziert und das ist ganz, ganz toll. Also wie gesagt, das hat mich wirklich sehr berührt und fand ich mega. Also wir brauchen wirklich, Luca, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr davon.
Sehr, sehr
wir brauchen
gerne.
Mehr von diesen jungen, engagierten Menschen, die Lust haben, der Welt ihren Stempel aufzudrücken und weißt du, so nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern
die noch nicht da sind, die können gerne bei uns klopfen.
Ja, so. Nein, aber das ist ja das, was unsere Welt so bunt macht und so lebendig. Hm? Mhm. Eben nicht so dieses Mitschwimmen, ja, in diesem ganzen
Bisschen schauen, was einem gefällt und
und vor allem auch sozialkritisch. Also ihr macht ja auch viele Projekte, wie gesagt, wo ihr schon nochmal so den Finger in die Wunde legt, ne? Und auch sagt, wie ihr das Ganze seht.
Über den Wohnungsmarkt, das letzte war jetzt der Münchner Traum auch so ein bisschen. Das war die letzte interaktive Ausstellung. Und da ging es wirklich um den Wohnungsmarkt, um München, um den Münchner Traum halt auch. Mhm. So, was ist der Münchner Traum für jeden von uns irgendwie? Da haben wir auch ein kleines, viele Interviews geführt, da kommt auch dann demnächst mal was. Aber vor allem planen wir eben auch was Neues, um eben in der Schwanthaler Straße 57 planen wir was Neues, um zu zeigen, was ist eigentlich dieses Broke Today und was bedeutet es eigentlich, in so einem Kollektiv zusammenzuarbeiten, die positiven, die negativen Seiten daran. Was bedeutet das, Broke Today zu sein, also irgendwie seine Zeit und das zu opfern dafür, dass man das machen kann. Und oft stehen wir dann, also wieder so das Kernteam, du wirst dann oft gefragt, wenn ich dann am Eingang stehe und die Leute begrüße und sage so, hey und willkommen und oben ist das Festzelt und bla und ihr macht das und das und das. Und dann steht manchmal eine Person neben mir und fragt dann so, hey und voll schön, du bist auch irgendwie bei Broke Today und was ist denn von dir? Was hast du denn hier gemacht? Yeah. Und du denkst dir so, ja, hier sind halt 30 verschiedene Künstler und jeder Raum ist irgendwie von einem Künstler gestaltet und das muss ja irgendjemand auch managen. Also da muss ja irgendjemand das auch machen, organisieren und bla und diese ganzen Künstler und das machen wir eben auch zusammen und da bleibt dann manchmal eben auch ein bisschen wenig Zeit für unsere eigene Kunst. Wir zeigen dann sehr viel. Auch von anderen Leuten, weil Broke Today ist für uns auch ein Mindset, auch eine Bewegung auch so ein bisschen oder auch so ein bisschen, was für uns
steht. Ja, so sehe ich das schon auch. Also ihr seid eben auch, finde ich, so eine Kunstbewegung.
Wir tauschen das so ein bisschen so, dieses, okay, wir gehen jetzt jeden Tag arbeiten, gucken, dass wir dann irgendwie in Urlaub fahren können und bla und alles das drum und dran. So, nee, wir wollen das machen, was wir machen wollen. Und dafür stehe ich jeden Morgen sehr früh auf. Wir treffen uns jeden Morgen alle in unseren Locations und gucken, dass wir vorankommen. Und ich meine,
Da muss ich und will ich auch nochmal reingrätschen, weil so habe ich dich eben auch kennengelernt und das hat mir auch nochmal so imponiert, dass da eben so ein junger Mann vor mir steht, weißt du, so, wo man sich vielleicht jetzt hier auch da draußen, die hier zuhören, so denkt, weißt du, so der sandelt so, das ist ein bayerisches Wort, ne? Der sandelt so durchs Leben. Und ist immer am Feiern und ein bisschen hier mal mit dem Pinsel schwingen und ein bisschen Kunst machen. Ich mache so ein bisschen Kunst. Und hängt irgendwie, weißt du, auf seiner Matratze bis mittags und dann wird irgendwie gekifft und so, es passiert nichts. Nee, im Gegenteil. Also, ganz ehrlich,
wenn ich malen will, muss ich das nachts machen, weil ich
da nicht nur das, sondern du bist so busy und du hast so viele Sachen auf dem Zettel und du bist so engagiert und du bist wirklich strukturiert und organisiert und auch ehrgeizig. Und da siehst du halt auch, dass solche Projekte dann eben auch Hand und Fuß haben. Weißt du, das ist ja nicht so, dass ihr jetzt, ihr seid jetzt hier, so die Underdogs, die neuen, wirklich Newcomer. Und habe auch das Gefühl,
die neue Single.
Nein, und ich bin auch echt happy, dass ich, weißt du, so euch in diesem frühen Stadion jetzt schon begegnet bin und da so mit dabei bin jetzt so ein Stück weit, um das auch
verfolgen. Alle mitbringen hier.
Ja, genau.
Mein Mikrofon. Und so.
Um das so zu verfolgen, weil ich nämlich einfach sofort gemerkt habe, da passiert gerade was, ja, und das ist gerade so in the beginning und das ist total toll und sowas, ganz ehrlich, Luca, das passiert nur, wenn du eben da voll Gas dabei bist und eben nicht, nochmal dieses schöne bayerische Wort, so miteinander handelst und mal schaust, komme ich heute, komme ich morgen, schauen wir mal, was draus passiert, so.
Da müssen wir uns nicht, also wir fassen da, wir triezen uns da schon auch gegenseitig wirklich so hin, weil wir sind ja natürlich auch irgendwo Künstler alle und wollen natürlich auch so leben und so. Und klar versucht man auch irgendwie das alles unter einen Hut zu bringen. Aber wir schauen wirklich, dass wir uns gegenseitig wirklich unter die Arme greifen und sagen so, hey, pass mal auf, morgen wieder 9.30 Uhr, davor kannst du machen, was du willst, aber um 9.30 Uhr sind wir hier und so. Und dann kommt jemand zu spät und dann gibt's auch Stress und dann sind auch die Leute, die da waren, sind dann auch angepisst und sagen, hey, warum bist du jetzt zu spät? Und ich bin auch manchmal, öfter mal die Person, die dann eben dann ein bisschen zu spät ist, weil wieder 1000 Sachen waren und bla und mein ADA Super S gekickt hat zu Hause und ich noch irgendwas anderes gemacht habe oder angefangen habe zu Beatboxen oder zu singen oder was auch immer und vergessen habe, dass ich eigentlich gerade was ganz anderes anstehe. Aber dann kracht's auch mal einfach und dann ist auch wieder gut, weil man braucht es. Man braucht auch ein bisschen Temperament untereinander und kann sich auch nicht immer nur mit Samthandschuhen anfassen und so, oh, und jetzt bist du zu spät.
In einem kreativen
Stunden.
Kollektiv, ganz ehrlich.
Sondern wir müssen was, wir wollen zusammen arbeiten, wir wollen zusammen was tun und wir passen schon alle sehr gut aufeinander auf.
Das ist doch ein schönes Schlusswort fast. Wir passen alle gut aufeinander auf, weil das sollten wir alle tun. Und zwar jetzt nicht nur bei euch, in der Broke Today, sondern
generell.
Wir sollten alle, oder? Ja. Wir sollten alle gut aufeinander aufpassen und wir sollten auch alle gut und wertschätzend miteinander umgehen, weil sonst, also da, das muss ich jetzt hier noch zum Schluss raushauen, habe ich manchmal hier das Gefühl, kackt die Gesellschaft wirklich so ein bisschen ab, ne, wenn wir das nicht tun, weil wir wirklich zu viele Egoisten um uns rum haben.
Ich glaube, das ist auch ein Thema noch.
Nee, wirklich.
Es geht viel um Ego zurzeit.
Ja.
Sollte jeder ein bisschen zurückstecken, weil Ego ist gut. Jeder hat ein Ego von uns, gerade so als Künstler. Er will sich ja auch irgendwie nach vorne bringen und bla. Auch im Kollektiv als Einzelner, aber auch das Kollektiv an sich. Und trotzdem so ein bisschen zurückstecken, das heißt nicht, dass du nicht vorankommst, sondern du machst einfach nur ein bisschen mehr Platz für die ganzen anderen Egos da draußen. Ja.
Super, super schön. Wir müssen wieder quatschen. Und wie gesagt, das ist hier lustigerweise schon zu meinem Schlusssatz geworden, dass die Menschen, die hier sitzen, einfach immer so besonders tolle sind, weißt du so, und ich immer so noch 3 Stunden länger quatschen möchte.
Ja.
Nee, und jedes Mal haue ich diesen Satz raus, du, wir müssen hier uns nochmal treffen, wir müssen nochmal drüber sprechen, wir brauchen nochmal mindestens 5 Podcasts.
10 Minuten mit dem Fahrrad. Ja,
genau, genau. Nein, aber das macht.
Ich habe ja nichts zu tun, ich bin ja Künstler, ich kann ganz oft
genau,
herkommen.
Genau. Und ich ja auch, ich bin ja auch so eine Kreative, ich habe ja auch von früh bis spät nichts zu tun. Ne? Also ich liege ja eigentlich auch nur nackig an der Isar.
Genau.
Ja. Nein, es hat mir so Spaß gemacht. Das war ein total schönes Gespräch und im Endeffekt, glaube ich, wollte ich noch viel mehr, ne, jetzt über Kunst mit dir sprechen und auch so, wie du die Kunst siehst in der heutigen Zeit als junger Mensch, auch die Entwicklung der Kunst. Aber das sind alles so Sachen, da sprechen wir erstens zu einem anderen Termin mal drüber. Mhm. Und bei mir ist es hier einfach immer in meinen Gesprächen, ich lasse mich da einfach genauso treiben, auch so wie das Gegenüber dann auch reden will. Weißt du, ich bin niemand, der da immer, weißt du, so mit seinen Fragen dann so rein...
Beantworte meine Frage jetzt.
Genau, weil ich hier, weißt du, schon mir im Vorfeld überlegt habe, das und das und das sind die ganzen Sachen, über die möchte ich sprechen, sondern ich lasse den anderen auch reden. Ne? Das ist nämlich das Schöne dran, in einem Gespräch. Ja. In einem Gespräch, finde ich, ist es auch wichtig, dass man zuhört. Ne?
Ja. Das genau, ich auch noch lernen.
Ja.
Habe ich schon gesagt bekommen hier.
Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns heute hier zuzuhören und ihr habt ja, wie gesagt, die eine oder andere Anekdote gehört und auch vielleicht eben so das eine oder andere mitnehmen können an unserer Sicht der Dinge und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und dir sage ich, Luca, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Danke. Also, ja, tschüss.
Forever. Bam.